Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von uns.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Heute muss ich leider mitteilen, dass das die letzte Folge des Podcasts sein wird, zumindest im Zusammenhang mit der Ermittlungsgruppe Cold Cases. Weil die Ermittlungsgruppe, das ist die schlechte Nachricht, bald eingestellt wird, beziehungsweise ins Altersgeschäft wieder übergeben wird. Das bedeutet aber wiederum auf der anderen Seite, dass ihr einiges geschafft habt, dass einige Fälle angeschaut, bewertet, analysiert, ermittelt wurden, teilweise sogar gelöst wurden. Und deswegen habe ich heute auch wieder die zwei Kollegen der Ermittlungsgruppe Cold Cases hier vor Ort. Hallo Michael, hallo Dustin. Schön, dass ihr noch ein letztes Mal hier seid.
Sehr gerne. Hallo.
Die Ermittlungsgruppe Cold Cases. Ende 2023 haben wir das Ganze hier ins Leben gerufen. Wie war es für euch?
Willst du anfangen?
Für mich war es ein absolutes Privileg, das zu machen hier. Also ich hatte ja ganz am Anfang mal erwähnt, dass ich ja Cold Cases schon irgendwie, dass mich das ja die ganze Zeit begleitet hat. Aber das war jetzt wirklich so die letzten, ja, fast schon 2 Jahre, muss man ja sagen. Also nicht ganz 2 Jahre, aber fast 2 Jahre. Bald 2 Jahre. So in der Zusammensetzung, das war also wirklich ein Jackpot. Also ich glaube auch, das ist wirklich für mich eine ganz tolle Sache gewesen, an die ich gerne zurückerinnern werde. Und ich fand es wirklich sehr gelungen. Hat Spaß gemacht.
Michael.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen, ist alles gesagt. Nein, es hat wirklich Spaß gemacht. Also wenn man nicht mit Leib und Seele dabei ist und jetzt aber ermitteln ist mein Hobby, könnte man sagen, war ja noch ein Vollzeitjob, aber es hat riesig Spaß gemacht. Also auch gerade so die alten Kollegen, mit denen man zusammen war, die man auch von früher noch kannte, obwohl ich in einer anderen Behörde gearbeitet habe. Und dann die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die dann in der EG mit dabei waren, so wie Dustin und noch 2 weitere Kolleginnen. Also ich denke, ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, wir haben gegenseitig voneinander unheimlich profitiert. Ne? Einmal durch unsere Erfahrung, die wir mitgebracht haben, möglicherweise auch den Sachverstand, den wir einsetzen konnten, aber dann auch so durch die neuen Ermittlungsmethoden, die uns, wir waren ja vorher auch in mehr oder weniger in Führungsfunktion als Kommissariatsleiter, zwar bekannt waren, aber mehr oder weniger vorbeigelaufen sind an uns, wo die Kollegen, die tagtäglich damit umgehen, ganz einfach besser drinstehen. Und wenn man heutzutage mit digitalen Spuren und alles digitalen Medien auch machen kann und wo man dann auch Erkenntnisse rausziehen kann, ist schon phänomenal. Insofern haben wir sehr gut voneinander profitiert, würde ich sagen.
Das klingt doch gut. Schon mal ein schönes Wort zu Beginn. Gucken wir aber jetzt nochmal zurück. Ermittlungsgruppe Cold Cases, wie hat das Ganze angefangen? Dustin, du als Ermittlungsgruppenleiter hast ja irgendwann die Führung da bekommen und dir wurde gesagt, hör mal, mach das doch mal. Wie war der Start?
Also am Anfang ging es ja erstmal darum, irgendwie arbeitsfähig zu sein, ne? Also so Kleinigkeiten wie, wo ist der Arbeitsplatz? Also haben auch wirklich alle einen Laptop oder so, ne? Oder haben wir auch ein Handy? Das war auch echt gar nicht so einfach, ne? Also wir mussten erstmal irgendwie ein Handy organisieren und so. Also das, bevor natürlich die Senior Experts dann da waren, ne? Also wir hatten ja 3 insgesamt, wovon der Michael jetzt noch hier sitzt. Also manche haben uns dann verlassen im Laufe der Zeit und der Michael ist noch Gott sei Dank hier geblieben. Aber am Anfang ging es darum, wirklich so wie ein Stück weit sich erstmal aufzubauen, technisch, sachliche Ausstattung etc. pp. Und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwie ich hatte so eine Idee, vielleicht ein Stück weit eine Idee, wie wir das strukturieren können, damit auch alle irgendwie arbeitsfähig sind und auch klar ist, wer was zu machen hat. Also, ne, dass wir jetzt nicht nur einfach hier wie so ein lustiger Haufen zusammenkommen und irgendwie gar keiner weiß so richtig, was ist überhaupt mein Auftrag. Ne? Das haben wir uns ein Stück weit so zusammen erarbeitet und haben überlegt, okay, wie gehen wir das Ganze hier an? Und haben dann letztendlich so, wie immer, es gibt eine Liste, ne? Und anhand dieser Liste haben wir uns ein bisschen orientiert. Ich hatte ja auch erwähnt, wir hatten unterschiedliche Phasen. Phase 1.
Der Fälle. Also wir haben ja viele, viele Cold Cases, die ihr euch angeguckt habt. Ihr habt die Liste vom LKA bekommen, über 50 Fälle, die zu betrachten waren, wo man gesagt hat, das ist wert, dass sich da nochmal Ermittler reinstürzen in diese Fälle, sich anschauen, was kann man noch machen, daran kann man noch was machen und was kann man daran machen. Und dann kam diese Liste auf euch zu.
Da kam die Liste auf uns zu, genau. Wie gesagt, die erste Phase, die eigentlich so mit am spannendsten war, ne, also 1989 bis 2015. da haben wir uns, da arbeiten wir ja eigentlich immer noch dran, ne, weil da einfach so die Phase war, gerade so im Sachbeweis, ne, da hat man noch nicht alles umgesetzt. Ne, das war noch nicht der, also der DNA, die DNA ist ja so 93, 95, 96, 97 gekommen. Dann natürlich die, das waren, ich, wenn ich euch mit Zahlen jetzt auch, ich hab ein paar Zahlen dabei. Also Phase 1 waren natürlich 35 Fälle.
Phase 1, sag mal den Zeitraum?
Das war 1990 bis 2015. Ne? Phase 2, insgesamt 26 Fälle. Das waren dann die Fälle von 1970 bis 1989. Dann gab es noch die Langzeitvermissten. Da hatten wir insgesamt 41 Fälle, die uns auch echt Arbeit gekostet haben. Und da, wo wir aber ja, gut vorangekommen sind. Ja. Und da haben wir selber noch eine dritte Phase aufgemacht, nämlich 2015 bis heute, wo wir quasi eigentlich so ein bisschen vorausgearbeitet haben, um dann irgendwie die Cold-Case-Fälle von morgen irgendwie schon zumindest gut, sag mal, digitalisiert zu haben, betrachtet zu haben, auch eine Fallbewertung zu schreiben, dass wir dann nicht irgendwie in 5 Jahren vom LKA aufgefordert sind. Was ist jetzt mit den Fällen aus 2017? Dann können wir sagen, aus Essen, wir haben schon vorgearbeitet und das ist der Stand. Ne? Genau, also das war letztendlich das, was uns bewegt hat, ja.
Also neben der Ermittlungsarbeit viel erstmal überhaupt gucken, was haben wir überhaupt, was brauchen wir, wie können wir an die Fälle rangehen. Und dann, wie ich schon gesagt habe, Phase 1 ist so das Interessanteste für euch gewesen. Warum? Also dieses, gehen wir nochmal darauf ein. Wir haben ja diese Spurenlage von früher und jetzt kommt ihr einfach mit neuem Wissen, neuem Know-how und vielleicht auch mit Kollegen, die sich dann wirklich damit auseinandersetzen. Was hat die Arbeit in der Ermittlungsgruppe, sag ich mal, ausgemacht?
Ich würde einmal noch sagen, also ich glaube einfach, dass man in Ruhe daran arbeiten konnte. Also das ist der große, große Unterschied und ich glaube auch ganz fest, es ist ja nicht nur, also Essen hatte eine Ermittlungsgruppe Cold Cases, aber auch andere Behörden in NRW haben ja ähnliche Ermittlungsgruppen auf oder installiert, die ja auch Erfolge aufweisen konnten. Aber ich glaube, der große gemeinsame Nenner ist, dass jetzt hier in dem Fall wirklich mal man sich nur und ausschließlich mit den Cold Cases auseinandersetzen konnte. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied im Vergleich zu früher halt, ne? Wo wir dann aus der neben der alltäglichen Belastung heraus noch versucht haben, irgendwelche Sachen zu lösen. Man konnte sich wirklich jeden einzelnen Fall betrachten und auch sich da die Zeit für nehmen, wirklich alles auszuschöpfen. Und das ist der große Unterschied.
Also alles im innovativen Bereich an Ermittlungsmöglichkeiten, die man so von der Vorstellung her kreieren konnte, konnten wir auch verwirklichen da. Ne? Weil also losgelöst vom Alltagsgeschäft, losgelöst von irgendwelchen besonderen Aufbauorganisationslagen, wo man involviert war, sondern wir waren wirklich nur, zumindest als Senior Experts, mit diesen Cold Case-Abarbeitungen beschäftigt. Nochmal auf das zurückzukommen, was das eben vorhin schon angesprochen hatte. Diese Phase, wo DNA nicht nur erfunden wurde, aber wo man Möglichkeiten hatte, halt DNA zu typisieren, ne? Angefangen von ganz klein mit 5 Allelen, 8 Allelen etc., wie es weiterging, bis, ich glaube, 2019 oder so, wo man dann auch innovative Wege im Bereich der DNA-Diagnostik und gefunden hatte und auch dieses sogenannte Hautschuppen-Picking dann kreiert hat. Das hat die Möglichkeiten geboten, halt, wenn Asservate aus diesen alten Fällen noch vorhanden waren, diese mit den neuen Methoden halt untersuchen zu lassen. Ne? Und da muss ich sagen, haben wir ja in vielen, vielen Fällen Erfolge gehabt, auch dass wir da fündig geworden sind noch. Also wir, meine ich jetzt als Polizei, natürlich das LKA, die Wissenschaftler mit einbezogen natürlich oder die anderen Institute von den rechtsmedizinischen Instituten angefangen bis zu weiteren toxikologischen Untersuchungen etc.
Aber ich muss noch mal einhaken, also das Besondere an dieser Ermittlungskommission war, oder Ermittlungsgruppe war ja auch, dass man wirklich, ich glaube, das ganze Orchester aus der Strafprozessordnung ja. Irgendwie spielen konnte. Ne? Also mir würde jetzt keine Maßnahme oder Ermittlungsmöglichkeit einfallen, die wir hier nicht umgesetzt oder eingesetzt haben oder uns daran versucht haben.
Immer in Absprache natürlich mit der Staatsanwaltschaft.
Genau, so und das aber ganz eng. Das war halt wirklich, also das war das Besondere. Ne? Also auch ich, ne, ich meine, man kann ja immer dazulernen, aber ich habe auch unfassbar viele Sachen, die wir auch so umgesetzt haben. Ne? Sei es jetzt auch mit der digitalen Fahndung, jetzt zuletzt auch bei der MKWIT, die ja auch ja schon mal ein Teil des Podcasts war. Ne? Da habe ich mir vieles rauskopiert für aktuelle Fälle oder auch jetzt insbesondere auch in der Sachbeweis auch Sachen, die jetzt aufplöppen, die ich mir dann auch zugute, also die ich mir auch für aktuelle Fälle quasi wieder rauskopiert habe oder Aktenführungen, wie ist man mit unterschiedlichen Spurenakten umgegangen etc. pp. Also ich konnte auch in den Austausch quasi mit den Senior Experts, die ja ganz viel Erfahrung mitgebracht haben, auch für mich persönlich einfach mich noch besser aufstellen. Und das war echt cool.
Das klingt doch sehr gut. Und ihr wart auch gerade schon bei dem DNA und Erfolge, die im Land verzeichnet wurden, die polizeilich verzeichnet wurden. Und ich glaube, da ist auch herausstechend der Fall, den ihr gelöst habt. Relativ früh sogar schon, Anfang 2024 oder Anfang Mitte des Jahres 2024, habt ihr den Fall COPA gelöst. Großer Erfolg, weil ich sag mal, man wusste, diese Fälle sind es wert, sich nochmal angeguckt zu werden. Habt ihr damit gerechnet, dass ihr den Fall lösen werdet?
Ja.
Du sagst ja, ich wusste schon vorher, dass es echt bei den Cold Cases schwierig wird. Und ich habe das gar nicht so als Maßstab genommen, dass wir jetzt wirklich was klären. Sondern mir war auch wichtig, vielleicht kommen wir da später noch drauf, oder vielleicht sage ich es jetzt nochmal, mir war auch wichtig, eine gute Ausgangslage zu schaffen. Also unabhängig davon, dass wir jetzt nicht sofort den Täter finden in so einer Datenbank oder so, war es mir auch wichtig, einfach Täter-DNA zu bekommen oder andere Dinge, die man irgendwo abspeichern kann. Ne? Also ich sag mal, wir haben neben dem Fall, den wir jetzt gelöst haben, wo wir gleich drauf eingehen werden, haben wir ja so mal ein Dutzend Fälle, wo wir ja auch ganz sicher sagen können, wir haben Täter-DNA. Und wir haben diese Täter-DNA in die DAD, also in diese Datei eingespeist, ne, die ja immer im Abgleich ist mit allen Speichelproben, die da so reingehen. Und wir haben hier aber auch darüber hinaus, wenn es möglich war, auch sag mal, in die moderne Zeit gebracht, ne, mit absoluten internationalen Standard. Und wir haben ja dann dazu noch quasi auch international abgleichen lassen. Also das ist auch wenn der Fall jetzt nicht gelöst ist bei diesen Dutzend Fällen, die wir da haben, aber wir haben zumindest geschafft, da quasi an der Spurenträger, die dann ausgewertet haben, eine richtig gute Ausgangslage zu schaffen. Das ist auch ein Erfolg.
Auf jeden Fall. Ich sag mal, die Grundlage schaffen dafür, dass wenn mal irgendwo ein DNA-Treffer rauskommen sollte oder beziehungsweise ins System gespeist wird, dass man dann sagen kann, wir können den zuordnen zu einem Altfall aus Essen beziehungsweise aus unserem Zuständigkeitsbereich, ist natürlich auch wahnsinnig viel wert. Aber dann wollen wir, wie gerade schon angesprochen, auf den gelösten Fall eingehen, die MK-COPA. Was war da eure Ausgangslage? Wie seid ihr dann schlussendlich auf den Täter gekommen?
Also der Fall, der auch natürlich auf unserer Liste war, gehört zu Phase 1. Ne? Der Fall war schon, sag mal, digitalisiert worden und so weiter und so fort. Am Ende, also der große Unterschied oder der Anknüpfungspunkt, warum der Fall so heiß wurde letztendlich, war ein AFIS-Treffer, ein Fingerspurtreffer quasi in einer Datenbank. Ne? Aus Polen kam dort erkennungsdienstliches Material zu einer Person, die uns angeliefert wurde, und dadurch quasi haben wir eine Ahnung davon gehabt, wer es gewesen sein könnte. Also wir hatten, muss man sagen, also Herr Kopa ist halt im Jahr 1991 ein homosexueller Friseur, der dort quasi in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Der wurde erdrosselt mit einem Kabel, und der Täter war halt unbekannt. Und damals wurde aber auch echt super ermittelt im Sachbeweis, und man konnte unter anderem an einem Cognac-Schwenker oder einem Cognac-Glas eine Fingerspur sichern. Mehrere Fingerspuren sichern, genau.
Um das nochmal genau zu präzisieren, das Cognac, der Schwenker, stand in der Wohnung?
In der Wohnung, genau, in einer Bewirtungssituation, aus der man schließen konnte, dass das Opfer und der Täter, der noch unbekannt war, dass die vor der Tat, in der Vortatphase quasi dort zusammen gesessen haben. Ne? So, und dort wurde an einem Cognac-Glas quasi konnten mehrere Fingerspuren gesichert werden. Und diese Fingerspur, die eingestellt war in dieser Datenbank, ja, hat mit dem erkennungsdienstlichen Material aus Polen, ne? Weil wenn man erkennungsdienstlich behandelt wird, ne, dann werden Fotos gemacht, aber es werden auch Fingerabdrücke genommen. Und dieses Material, was 1985 entstanden ist, ja, das wurde durch die Polen im Zuge der Digitalisierung quasi in diese Datenbank gespült. Und dadurch hatten wir hier einen Spur-Personentreffer bei einem Fingerabdruck. Jetzt sagt man, boah, klasse, jetzt haben wir Spur-Personentreffer, DNA oder Fingerspur, jetzt geht's sofort los und der Fall ist gelöst. Nee, so ist es halt nicht. Sondern man muss sich das so vorstellen, in Realität, wir sind oft mit Spur-Spur-Treffer oder Spur-Personentreffer konfrontiert, die man prüfen muss. Ne? Sind es jetzt Trugspuren irgendwie, weil durch einen Berechtigten produziert wurden? Also das ist halt echt, da muss sich jeder Fall nochmal einzeln betrachtet werden. Ne? Was ist das überhaupt für ein Spur-Personentreffer hier? Ist das wirklich eine Tatrelevanz oder ist das ein Asservat, was eigentlich nur so eine Nebenrolle gespielt hat? Aber dadurch, dass hier diese klassische Bewirtungssituation war und auch schon quasi aufgrund dieser, wenn man das so gesehen hat, so anhand der alten Bilder, konnte man schon den Eindruck gewinnen, also uns war relativ schnell klar mit diesen Spur-Personentreffer, das ist eine gute Spur.
Die war tatrelevant. Also die so war, wurde die bewertet auch.
Genau, die war tatrelevant und das war wirklich, das hat uns irgendwie, also wir hatten, ich war vorsichtig optimistisch. Aber wir waren bei Weitem nicht jetzt schon am Ende der Ermittlungen, sondern dann ging es eigentlich erst so richtig los. Wenn ich, Michael, wenn du da...
Also wir hatten ja von den, wie Dustin schon sagte, hatten wir ja von den polnischen Behörden Fingerabdruckmaterial einer Person übermittelt bekommen, die 1985 in Polen wegen eines Delikts erkennungsdienstlich behandelt wurde. Und die Person konnte aber nicht identifiziert werden, weil, wie sich dann im Nachhinein herausstellte, die polnischen Behörden durch Übermittlungsfehler unterschiedliche Daten mitgeteilt haben. Letztendlich ist es dann aber gelungen, durch intensive Recherchen rauszukriegen, dass es möglicherweise eine existente Person, die damals auch in Mülheim lebte und auch immer noch lebt, diese Person den Fingerabdrücken zuzuordnen. Wir haben dann auch Recherchen in Friedland gemacht. Friedland war damals das Auffanglager für osteuropäische Flüchtlinge, die eine deutsche Herkunft nachweisen konnten und dann über Friedland halt ins Bundesgebiet verteilt wurden. Und so war es auch mit dieser Person. Da haben wir damals die Originalunterlagen dann angefordert und auch bekommen. Die haben also ein sehr gutes, funktionierendes Archiv auch. Und darüber konnten wir feststellen, die Person ist tatsächlich die Person, dessen Personalien uns von den polnischen Behörden damals mitgeteilt wurden. Und die Person ist derjenige, der auch noch in Mülheim lebt. Und so sind wir an den Täter im Prinzip gekommen.
Dann hattet ihr den Täter, ihr habt den festgenommen, aber dann ging es ja auch ein großer Bestandteil eurer Arbeit. Der Fall ist schon lange her und Totschlag wäre verjährt gewesen. Und damit wäre quasi eine Strafbarkeit des Totschlags nicht gegeben. Also lag es an euch nachzuweisen, natürlich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir können Mordmerkmale nachweisen, um schlussendlich den Täter auch, sag ich mal, verurteilen zu können schlussendlich. Wie war eure Arbeit da?
Aber man muss dazu sagen, bevor wir ihn festgenommen haben, also sind wir jetzt nicht mit dem Befund, sind wir nicht sofort losgeritten und haben ihn festgenommen, sondern da war noch ganz, ganz viel zu machen im Sachbeweis. Also das muss man dazu sagen, ne? Also wir hatten Folien wieder, ne? Wir hatten andere Spurenträger, die alle im alten Standard da waren und die durch uns erstmal noch, ich wollte, auftypisiert wurden, also modernisiert, also in einen neuen Standard gebracht werden mussten. Und aber ich hatte auch so einen Anspruch, dass wir auch mit den weiteren Untersuchungen, dass wir den Täter noch fetter, sagt man, in den Tatort reinkriegen. Ne? Und das war auch so mein Ziel, weil letztendlich, ja, wir haben einen Treffer an diesem Cognac-Glas in der Bewertungssituation. Der Täter hätte ja auch sagen können, ich war einen Abend vorher da und habe mit meinem Kumpel zusammen, den habe ich kennengelernt, in der Kneipe, und habe da einfach nur ein Gläschen getrunken. Also das heißt ja, oder hat ja nicht bewiesen, dass er auch die Tat begangen hat. Also wir wollten uns erstmal darüber hinaus, bevor wir dann wirklich loslegen, auch noch im Sachbeweis ein bisschen größer aufstellen. Und das ist uns auch gelungen. Dadurch, dass wir auch zudem wieder hier in dem Fall, hat sich das Hautschuppenpicking als super dargestellt, weil wir auch darüber hinaus noch auf der Leiche selbst DNA feststellen konnten, die wir uns noch nicht, also wir hatten schon DNA, die wir auftypisiert haben. Das ist so eine durchgängige Täter-DNA wieder gewesen. Wir hatten ja nicht die DNA von ihm. Na, die fehlt ja noch, aber wir hatten zumindest den Abgleich mit den anderen DNA-Spuren, die wir hatten. Und das hat uns gezeigt, okay, wir haben diese fremde DNA auch auf der Leiche. Also wir haben ihn noch größer in den Tatort reingebracht.
Das auf der einen Seite, klar, logisch. Ihr habt erstmal noch beweisen müssen, dass er auch der Täter sein kann, die Person, die da das Cognac-Glas getrunken hat. Und dann kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, diese Mordmerkmale. Das war auch ein großer Punkt bei euch, wo ihr gesagt habt, das ist entscheidend dafür, dass wir schlussendlich auch vor Gericht eine Verurteilung erzielen können. Wie war die Arbeit dabei für euch?
Eigentlich klar war von vornherein, wenn man den Fall betrachtet und intensiv gelesen hat, dass es sich um einen klassischen Raubmord handelte. Also es sind ja Sachen entwendet worden, tatsächlich, und es ist heimtückisch vorgegangen worden. Also diese Herausarbeitung der Mordmerkmale war schon ein wesentlicher Punkt, damit wir dann auch die Ermittlungen dann letztendlich zum Abschluss und dann auch zu Gericht bringen konnten.
Wie ist es euch gelungen, die Mordmerkmale rauszuarbeiten? Weil ich denke mal, nach so langer Zeit ist das ja schwierig.
Aus der Spurenlage, aus alten Vernehmungen, aus den Spurensicherungsbericht von damals, das alles so zusammengefasst.
Es ging darum, quasi die Sachen, die da waren, die sich ja schon andeuteten. Ja, also wir haben ja jemanden, ja, es ist möglicherweise was entwendet worden und so. Dann ging es auch darum, letztendlich so ein bisschen diese Mordmerkmale auch nochmal so ein bisschen zu verstärken. Ne? Also wir können ja nicht zu sehr tatsächlich in Detail gehen, ne? Weil es ist ja auch erst verurteilt worden, aber aktuell ist es ja noch so, das muss man auch dazu sagen, ne, dass auch noch die Verteidigung in die Revision gegangen ist und so. Deswegen so ganz in Detail können wir noch nicht gehen. Ne? Aber letztendlich war unsere Kernaufgabe, wir haben im Personalbeweis haben wir Zeugen vernommen, ganz viele. Ne? Um auch einfach so nochmal, wir hatten ja auch ein Lichtbild jetzt von dem Täter. Also eine Wahrlichtbildvorlage war ja auch mal Thema in dem Podcast. Ne? Wir haben dann zum Beispiel versucht, mit alten Bildern von ihm quasi wieder eine Wahrlichtbildvorlage durchzuführen, um zu fragen, haben Sie die Person schon mal gesehen? In einer Kneipe oder wo auch immer. Ne? Das war zum Beispiel eine Aufgabe. Es ging auch noch darum, nochmal irgendwie diese Tatbeute, ne? Also insbesondere bei den Angehörigen oder die Freunde, die näher dran waren, ne? Irgendwie nochmal zu fragen, also hat er denn immer diese Uhr getragen? Und ja, und ist sie denn seitdem auch weg gewesen? Was hat er denn dazu gesagt? Also so ein bisschen Zeuge von Hörensagen. Ne? Also wir mussten quasi so ein bisschen das, was der Geschädigte damals so berichtet hat, aus den Zeugenvernehmungen nochmal herausarbeiten. Dann ging es auch darum zu schauen, welche finanzielle Situation hat denn der Beschuldigte überhaupt? Oder der Täter, ne? Also wir haben uns auch so ein bisschen an den Täter orientiert. Was ist das für ein Mensch gewesen? Muss dazu sagen, der hat ja mit der Tat bis zur Festnahme nicht eine Straftat begangen. Also uns zumindest keine Straftat, die uns bekannt ist. Also demzufolge hatten wir auch kein erkennungsdienstliches Material von ihm. Wir hatten keine Speichelprobe, wir hatten keine Finger, wir hatten ja gar nichts von ihm, ne? Und also es ging auch darum, so die finanziellen Möglichkeiten, habe ich gerade gesagt, des Beschuldigten darzustellen und auch zu belegen. Also er hatte ja vielleicht die Not, diese Tat zu begehen, weil er aus Habgier heraus irgendwie Geld machen musste. So, ne? Also das war halt wichtig, dass wir diese ganzen Merkmale, die sich da anboten, oder insbesondere das Merkmal das Mordmerkmal der Habgier, dass wir das irgendwie dass wir das rausarbeiten und darlegen, warum wir glauben, dass es genau das war.
Also schon, muss man wie ich sagen, umfangreich und nicht so einfach. Wir haben einen Fingerabdrucktreffer und dann haben wir den Täter, sondern da sieht man auch nochmal, wie umfangreich eure Arbeit auch ist. Auch wenn ihr, sag ich mal, jetzt durch diese Digitalisierung dann einen Hinweis reingespült bekommt, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass da dann doch noch einiges folgt. Und dann schlussendlich umso besser, wenn dann diese intensive Arbeit auch darin gipfelt, dass ihr so einen Erfolg verzeichnen könnt.
Absolut. Also das war ja mit der Festnahme, ist er ja auch erkennungsdienstlich behandelt worden, letztendlich. Ne? Und also er hat Fingerspuren abgegeben und hat auch eine Speichelprobe abgegeben. Und wir hatten zwar schon eine Vergleichsfingerspur aus dem ID-Material oder erkennungsdienstlichen Material von den Polen, das reicht aber nicht für ein daktyloskopisches Gutachten. Da muss man nochmal eine Fingerspur nehmen. Ne? Und wir hatten ja auch noch, ich kann mich erinnern, wir hatten auch Handflächenabdrücke in der Wohnung. Und alle, also diese Fingerspuren, die da gefunden wurden, konnten dann letztendlich nachträglich, also über 30 Jahre später, in Form eines Gutachtens ihm quasi eindeutig zugeordnet werden. Also das war nochmal ein richtiges Fund. Und auch die Speichelprobe, die wir haben untersuchen lassen, und ich kann mich erinnern, als dann die Institutsleiterin oder Rechtsmedizinerin dann angerufen hat und uns dann das DNA-Profil durchgegeben hat, ne, und ich dann die einzelnen Systeme, so ist das dann, da sind so einzelne Zahlen und Buchstaben rein, als sie uns die durchgegeben hat, das war natürlich, also war schon ergreifend. Also, war schon besonders, wirklich, also war wirklich total besonders. Also das war, werde ich auch, glaube ich, so nicht mehr vergessen.
Und aufgrund der Erkenntnisse wurde er dann Haftbefehl durch das Amtsgericht entlassen.
Schon ein Fall, der euch dann auch schlussendlich in eurer Arbeit natürlich auch bestärkt hat. Und ich denke mal auch trotz deiner langen Erfahrung, und du, deine Erfahrung will ich gar nicht schmälern, ein paar Jahre weniger ist, aber du ermittelst auch schon lange noch in Mordfällen, denke ich mal, bis jetzt auch, wie du schon sagtest, eines der herausragenden Dinge der Ermittlungsarbeit.
Vor allen Dingen war es emotional herausfordernd, ne? Also bin ich ganz ehrlich, also ich will jetzt aus anderen Gründen, sag mal, das will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, so, aber letztendlich ist ja die Realität, ne? Der Täter hat die Tat begangen, Punkt. Muss man ja alles moralisch, ethisch für sich selber betrachten, aber wie man das jetzt sehen möchte, aber man hat ja de facto quasi jemanden komplett aus dem Leben herausgerissen, ne, der ja auch eine Familie hat. Also der Täter, ich will jetzt kein Mitleid mit dem Täter suggerieren hier, ne, also, aber das war schon eine besondere Situation auch für beide Seiten. Also ich habe mit der gibt ja noch eine lebende Tochter, ne, von den Herrn Koper, der umgebracht wurde, mit der hatten wir Kontakt. Und auf der anderen Seite aber auch mit der Familie des Täters, die ja auch plötzlich den Vater verloren haben und er sitzt jetzt in Haft. Also das war wirklich ein in allen Belangen, emotional, wirklich moralisch, wirklich ein sehr, sehr herausfordernder Sachverhalt.
Ja, wie du das schon sagst, ne? Die Gefahr ist immer dann auch sehr groß, dass ja das Gericht eine andere Bewertung hinterher vornimmt, als wir das vorher oder die Staatsanwaltschaft vorgenommen hat und tatsächlich dann gesagt wird, Totschlag, und damit kann er nicht mehr verurteilt werden. Ne?
Das Landgericht hat jetzt so entschieden, das ist wegen Mordes, ne? Wie gesagt, es ist in Revision. Also wir haben ja auch das, was wir jetzt hier gesagt haben, ist auch letztendlich das, was ja auch schon bekannt ist, so ein bisschen, ne? Und man muss jetzt abwarten, wie die Revision ja ausgeht. Und meine Einschätzung ist, dass das revisionsfest ist, aber das ist halt liegt nicht in unserer Aufgabe, in unserer Beurteilung. Das müssen die Gerichte entscheiden. Aber auch unabhängig von dem Ergebnis ist das für uns ein Erfolg, was letztendlich auch einfach durch die Ermittlungsgruppe, so wie sie eingerichtet wurde, halt super umgesetzt wurde. Und ich glaube, das ist echt wirklich was wirklich eine Sache ist, die wir so auch alle nicht mehr vergessen werden.
Das glaube ich auch. Also neben euch hat uns das natürlich hier als ganze Behörde beschäftigt und das war auch für die gesamte Behörde ein Erfolg, muss man sagen, was ihr da betrieben habt. Aber wollen wir nochmal zurückkommen zu der Ermittlungsgruppe. Wir haben jetzt schon über einen sehr bewegenden Fall gesprochen, aber das war natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bearbeitet habt. Wir haben eine Annette Lindemann, wir haben eine Cindy Koch, alles Fälle, die medial schon sehr, sehr viel Aufsehen erregt haben, den Leuten vielleicht ein Begriff sind, Pierre Palke. Welche Fälle haben euch jetzt unabhängig von der Arbeitsintensität da am meisten bewegt? War das Koper oder sind da noch andere Sachen, die euch in Erinnerung geblieben sind?
Ja, Koper war, sag ich jetzt mal, natürlich das Top, weshalb wir angetreten sind. Ne? Wir wollten natürlich Cold Cases klären. Und das war ja ziemlich schnell und relativ am Anfang auch, dass wir tatsächlich da die Möglichkeit hatten, den Fall zu klären und auch zur Anklage zu bringen. Insofern war das schon ein Highlight. Also emotional muss ich sagen, mich bewegt am meisten so die MK Altenessen mit den 9-jährigen Mädchen, die wir in der letzten Podcast-Folge hatten, aber auch so Pierre Palke, ne? Also dieser vermisste, geistig behinderte Junge oder junge Mann, der damals 2013 verschwand, ja, der lässt halt noch nicht los. Was ist tatsächlich passiert? Ne? Da gibt es ja nach wie vor alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten sind offen und nichts lässt sich aber so hundertprozentig verifizieren. Ne? Hat es einen Unglücksfall gegeben? Hat es einen Mord gegeben? Ist der tatsächlich irgendwo verschleppt worden? Das weiß man alles nicht. Für bestimmte Sachen gibt es objektiv keine Hinweise, aber nichts ist unmöglich. Ne?
Also ich will jetzt nicht einen einzelnen Fall rauspicken, aber ich würde so grundsätzlich sagen, was den Glücksmoment angeht, definitiv MK Koper, muss man einfach sagen, ist wirklich so. Was mich aber auch so persönlich beschäftigt, sind insbesondere die Fälle, oder was mich so ein bisschen, das ärgert mich vielleicht ein bisschen, sind halt die Fälle, wo wir keine Leiche haben. Da waren ja auch einige hier im Podcast, ne, wo man eigentlich schon so die Ahnung hat, wer es gewesen sein könnte, ne, oder wo man dann ein Stück weit nicht weitergekommen ist letztendlich, ne, oder wo wir noch dran sind, aber das ist das, was mich so ein bisschen beschäftigt, wo ich mir eine bessere Ausgangslage wünschen würde.
Ja, aber auch so die langzeitvermissten Sachen, der eine oder andere Fall, wo man nochmal mit Angehörigen gesprochen hat auch, ne, die dankbar waren, dass sich nach 30, 40 Jahren überhaupt noch jemand um die vermisste Person kümmert und wo noch Maßnahmen eingeleitet werden konnten, die vielleicht tatsächlich irgendwann mal dazu führen, dass eine unbekannte Leiche oder unbekannter Toter, der im Ausland aufgefunden wurde, vielleicht tatsächlich über den DNA-Profil, was man dann noch geholt hat, dann auch vernünftig identifiziert und dann auch vernünftig beerdigt werden kann. Für die Familie ist das sehr wichtig, nach wie vor.
Aber ich glaube, daran sieht man auch, obwohl ihr euch so lange damit auseinandergesetzt habt, dass ihr so viel mit den Fällen jetzt zu tun hattet, dass die euch immer noch weiterhin beschäftigen, ihr auch nicht sagt, so jetzt haben wir wirklich alles getan, wir haben einen Schlussstrich gezogen, sondern man hört ja raus, das beschäftigt uns weiterhin, wir überlegen und wir wünschen uns, dass man da vielleicht noch zu irgendwelchen Erkenntnissen kommt. Und ich glaube, da sieht man auch so die Richtung, die diese Ermittlungsgruppe hat, dass wir einfach sagen, wir versuchen auch diese alten Fälle zu lösen, ihr versucht diese alten Fälle zu lösen, dafür wurde sie eingerichtet und auch die Ergebnisse, die ihr bereitet habt, die Vorbereitung, die ihr getroffen habt, dass das auch dann schlussendlich dazu führen kann, dass vielleicht auch in Zukunft noch der Grundstein gelegt ist, um weitere Fälle zu lösen.
Es ist ja jetzt nicht so, dass mit dem Abschluss der EG Cold Cases nicht mehr bearbeitet werden. Also das, dann war den, das ist ein Trugschluss. Also ja, also das, wir haben vieles angepackt, also eigentlich fast alles, ne? Alles ist in Bearbeitung, vieles ist auch schon abgeschlossen. Ne? Wie gesagt, ich sagte ja, ein Dutzend ungefähr, wo wir wirklich auch DNA haben, Täter-DNA, wo wir darauf warten, dass ein Treffer da ist. Wenn ein Treffer dann kommt, dann steigen wir sofort ein. Wir haben aber auch noch, ich glaube, insgesamt ja, so 3 bis 4 Fälle, wo wir noch auf den Abschluss der Untersuchung warten, die jetzt noch irgendwo, also Spurenträger, die noch untersucht werden. Aber dann wird es wieder so sein, und das ist auch angemessen, dass es dann im Rahmen der ganz normalen Sachbearbeitung oder der AAO, wie man so sagt, ne, dass man das ganz normal abarbeiten kann.
Ja, dann sieht man ja erstmal, wie wichtig eure Arbeit war, wie viel Zeit, wie viele Stunden ihr da reingesteckt habt, einfach nur, um das auf einen aktuellen Stand zu holen, um den Grundstein zu legen, dass weitergearbeitet werden kann. Das war ja auch irgendwo eure Aufgabe, zu gucken, haben wir alles gemacht, können wir noch mehr machen und können wir auch was für die Zukunft vorbereiten, wie du auch schon sagtest, mit der Digitalisierung von Spuren, von DNA etc.
Vorteilhaft war auch in dieser Phase der Cold Case Bearbeitung, dass ein ganz anderes mediales Interesse gegeben war. Einmal durch eure Arbeit, die das nach außen transportieren konnte, und auch durch ja, andere Sachen in der Presse, die wieder aufgenommen wurden und neue Hinweise gebracht haben. Sachen, die man nochmal oder auch zum ersten Mal in XY präsentieren konnte. Ne? Also man merkt, der Wandel der Zeit auch. Früher wären bestimmte Sachen ja gar nicht möglich gewesen. Und heute ist es halt möglich und hat auch in einigen Fällen was gebracht.
Definitiv. COPA ist das beste Beispiel. Und ich denke auch, dass die Arbeit von euch wichtig war und genau vielleicht sowas in 10, 20 Jahren wieder eingerichtet wird, weil man weitergekommen ist und noch mehr kann. Wissen wir bis jetzt noch nicht, können wir nur mutmaßen. Aber fürs Jetzt habt ihr erstmal das getan, was man in unserem Zuständigkeitsbereich beziehungsweise mit unseren Fällen machen konnte. Dafür vor allem an dich, Michael, an Detlef, vielen Dank. Ihr geht jetzt in den verdienten Ruhestand. Obwohl er den ja schon das erste Mal schon erreicht hatte, seid ihr wiedergekommen. Vielleicht kommst du ja in irgendeiner Funktion nochmal wieder. Wer weiß. Mir hat es auf jeden Fall hier, was den Podcast angeht, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wir müssen mal gucken, vielleicht das kriegen wir auch nochmal hin, das nochmal anders aufleben zu lassen. Aber soweit schon mal an dich und an Detlef, der jetzt heute nicht hier ist, ein großes Dankeschön für eure Arbeit, für die Bereitschaft, auch hier in so einem Podcast bereitzustehen und die Bereitschaft, dann darüber auch noch, sag ich mal, vielleicht Hinweise generieren zu können. Ich wünsche euch alles Gute für den Ruhestand. Genießt es. Das sind, ich werde dich vielleicht nochmal wiedersehen, aber kommst du nicht drum rum. Und vielleicht wirst du hier auch nochmal auftreten. Wir werden gucken, ob wir den Podcast vielleicht noch auf eine andere Schiene lenken können, vielleicht mit aktuellen Fällen oder dann auch mit weiteren Cold Cases, auch wenn wir die EG Cold Cases nicht mehr haben. Das wird aber die Zukunft zeigen. Vielleicht werden wir auch uns andere Kriminalitätsphänomene angucken. Das werden wir mal schauen. Das könnt ihr gerne mal als Zuhörer auch kommentieren, was euch so an der polizeilichen Arbeit interessieren würde. Lasst uns das gerne wissen. Wir sind da immer dankbar über jeden Hinweis. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal an euch. Wohlverdienten Ruhestand und ja, hoffentlich bis bald.
Danke.
Danke.